Herzlich willkommen zur, ihr hört es, Erkältungsausgabe. Scheiße. Herzlich willkommen zur Erkältungsausgabe der Tennisproleten. Schönen guten Tag, Henrike. Du musst mich jetzt durchtragen.
Ich werde dich durchtragen. Ich finde aber schön, dass das Mikro so ein bisschen Social Distancing schafft.
Und tut es das? Ich höre mich nur selber und es klingt furchtbar.
Ja, du klingst schon sehr schnupfig, aber ich bin froh, dass Viren oder Bakterien, nee, wahrscheinlich wird es ein Virus sein, es nicht durch elektronische Leitungen schaffen, weil ich bin bis jetzt erkältungsfrei durchs Leben, durch dieses...
Durchs Leben, geil. Hast du noch nie
eine Erkältung? Nicht durchs Leben, doch, aber... durch dieses Jahr, glaube ich, bin ich schon halbwegs erkältungsfrei gekommen und ich möchte eigentlich, dass das so bleibt.
Ja, toi, toi, toi. Ja. Es ist wirklich krass, wo du von Viren redest und so. Erinnert mich das daran, Mensch, hier Corona und sowas, das ist alles schon wieder so lange her. Und weiß ich noch, wie wir da Podcasts gemacht haben und es erstmal nichts gab, weil plötzlich die Tour stillstand. Wir wollten über irgendwie Indian Wells sprechen und plötzlich wurde Indian Wells abgesagt wegen diesem komischen Virus. Mm. Und uns ist der Stoff ausgegangen und insofern passt es ganz gut. Ich bin total erkältet, ich kann gar nicht viel zu beitragen zu diesem Podcast. Weil ist so ähnlich, ja, ich bin krank und es gibt nicht viel zu erzählen. Oder rettest du mich jetzt?
Ja, weiß ich nicht, ob ich dich rette. Es kommt ja darauf an, was die Leute hören wollen. Aber so viel sehen konnte ich auch nicht, gebe ich zu.
Am liebsten Tennis.
Am liebsten Tennis. Ja, weil die Zeitverschiebung natürlich auch so ein bisschen ist, dass man dann morgens so einiges nachholen muss. Wir sind ja zurzeit in Asien und da ist... aus unserer Sicht natürlich die Zeitverschiebung blöd. So fühlen sich die Asiaten ja wahrscheinlich den Rest des Jahres, je nachdem, wo die Turniere sind, weil die dann die beschissene Zeitverschiebung haben. Aber was ich so mitbekommen habe, muss ich sagen, aus deutscher Sicht war die Woche nicht so schlecht.
Bis wirklich? Ey, da musst du mich mal abholen, weil aus deutscher Sicht, ja... Wie gesagt, hab ich gar nicht so arg viel mitbekommen.
Ja, was hast du denn überhaupt mitbekommen?
Nix,
ja. Vielleicht fangen wir damit mal an.
Nein, also vielleicht gerade noch so, heute mehr so Soße drumherum und keine wirklichen Fakten, aber gefühlt, ich sag dir mal, wie ich mich, außer dass ich mich krank gefühlt habe, noch gefühlt habe, so für einen kurzen Moment habe ich mich gefühlt, boah, ey, jetzt begeh doch einfach mal eine Sünde und mach es einfach, ja. Aber es ging nicht und es wäre nicht vernünftig. Aber ich habe diese Woche zweimal Post bekommen von den Australian Open, weil dort ein sogenannter Presale losging. Ja. Also der eine Presale definierte sich dadurch, dass man Besitzer einer gewissen Kreditkarte ist, die jetzt nicht so selten ist. Aber immerhin gehörte ich dazu im erlauchten Kreis. Und wenn ich da drauf geklickt habe, da öffnete sich mir eine Seite in diesem Internet und da waren Tickets verfügbar für die gesamten Australian Open. Du glaubst es kaum. Also wenn ich an diesen Trouble dieses Jahr denke, wie schwierig das war, bei Roland Garros überhaupt Karten zu kriegen. Und der ganze Bildschirm war grün mit lauter Pünktchen, ja, wo du draufklicken konntest und für in Anführungsstrichen kleines Geld, ja, aber fangen wir bei 49 australischen Dollar für ein Ground-Ticket an. Du konntest Tickets kaufen für die Australian Open und ich dachte so, ey, mach es. Mach's doch einfach,
ja, kauf
es
ich, doch. Weil ja. 49 Dollar sind, australische oh. Dollar sind ungefähr 28 Euro.
Also ich sag's dir, echt, Mann.
Das ist, und, finde ich, für ein Ground-Ticket, ja, kann man
bis,
mal machen.
Also bis hin zum Finale, das war schon ein bisschen teurer, also Rod Laver Arena, da ging es dann so an die 1000 australischen Dollar ran. Egal, aber der pure Fakt, dass Tickets verfügbar waren, indem man einfach auf einen Link klickt, ja, und das war kein, keine Ahnung, temo.toch, sonst was Link, sondern ein richtiger offizieller Link. Oh, da habe ich kurz, ich habe mal kurz gezuckt, aber ich kann das immer, wenn, dann muss ich das kurzfristig machen, ich kann das im Moment weder planen noch solide finanzieren.
Ja, an irgendwas muss
im ich Januar schauen. Nach Australien zu fliegen. Also Tickets, ja, da habe ich kurz noch bei Flügen geguckt. Der billigste war mit Turkish Airlines 1300 der Flug.
Hui.
Ja, es ist, aber es ist noch günstig. Emirates kostet 2000 von Hamburg aus. Turkish Airlines, okay, musst du einmal mehr, glaube ich, umsteigen und brauchst so 28 Stunden, bis du da bist. Ja, also keine Sorge, ich versuche hier nicht unseren Podcast zuzulabern, aber will dir nur sagen, mit was habe ich mich diese Woche beschäftigt.
Mit den wirklich wichtigen Dingen.
Wenn du mir jetzt mit Ella Seidel und Justin Engel kommst, ja, dann siehst du mal, was meine Probleme sind.
Ja, so, ja, deine du, Probleme möchte ich gerne haben. Nein, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mal geschaut und ich fand so aus deutscher Sicht, ich meine, klar, viele denken ja, unterm Halbfinale machen wir es nicht. Und
ja, siehe mich.
Ja. Aber ja, wahrscheinlich. Naja, gut, wenn man krank ist, dann beschäftigt man sich mit anderen Dingen. Aber ich muss ehrlich sagen, Asian Swing bis jetzt, es hätte schlechter anfangen können, weil es wird in Tokio gespielt. Da ist Daniel Altmaier gestartet, hat die erste Runde gegen Shapovalov gewonnen, um dann gegen Vukic zu verlieren. Das ist das Einzige, wo ich so gedacht habe, du hast die eine Hürde gepackt und bei der anderen, ne? Naja, gut, aber was soll's. Dann haben wir Peking, spielen die Herren und die Damen. In Peking bei den Herren spielt Alexander Zverev, hat die erste Runde gegen Sonego gewonnen, muss jetzt gegen Mute ran. Ich meine, für Zverev ist das sicherlich nett, dass er dann jetzt mal wieder einen Sieg eingefahren hat. Das ist jetzt auch sehr hart, aber für ihn ist es natürlich gut, da jetzt auch nach dem etwas frustrierenden Laver Cup aus seiner Sicht wahrscheinlich, von dem ich exakt nichts geguckt habe, außer nur mit halbem Ohr mitbekommen habe, dass Team Welt gewonnen hat. Und das, glaube ich, relativ deutlich.
Ja, aber habe ich gleich eine Frage an dich, aber...
Ja, darfst du gerne. Ist das vielleicht ganz nett? Und bei auf WTA-Seite, Peking ist natürlich das deutlich größere Turnier. Da haben wir Eva Lys in Runde 3. Die muss jetzt gegen Elena Rybakina spielen, hat aber in Runde 2 Iva Jovic besiegt, nachdem sie im dritten Satz schon 2-5 hinten lag. Hat sie sich dann noch durchgebissen. Und Ella Seidel bestätigt weiterhin ihre wirklich exzellent aufsteigende Form. Hat nach der Qualifizierung jetzt die erste Runde gegen Magdalena Frech gewonnen. Muss jetzt allerdings gegen Kostyuk spielen, aber hat sich doch verstetigt. Damit kann Ella Seidel nämlich ihren Einzug in die Top 100 weiter stabilisieren. Die müsste jetzt irgendwie, glaube ich, in den Top 90 sein, so gegen 80, gegen 85, glaube ich, stehen im Live-Ranking. Ich gucke mal nach, einen Augenblick, wie das denn jetzt ganz offiziell ist. Und ja, Ella Seidel ist jetzt im Live-Ranking, das kann sich natürlich noch ein bisschen verschieben, auf Platz 85 geführt. Das finde ich ehrlich gesagt auch nicht so schlecht. Dann haben wir noch das Challenger in, sorry an alle Chinesen, Jingshan. Da steht Jannik Hanfmann im Halbfinale, auch nicht so schlecht. Und dann, um mal wieder auf europäischen Boden zu kommen, im Halbfinale von Orléans steht Justin Engel und hat damit den Einzug in die, auch im Live-Ranking, die Top 200 geschafft. Muss man jetzt natürlich gucken, wie sich das noch verschiebt. Aber da steht er jetzt, glaube ich, so auf Rang 190. Und je nachdem, wie weit er kommt und wie gut er macht, könnte Justin Engel es sogar schaffen, zu den Next-Gen-Finals nach Jeddah zu fahren, weil da hat er sich jetzt auf Platz 9 vorgeschoben. Vielleicht fährt er zumindest als Alternate oder so. Insofern, das sind jetzt noch nicht die Mega-Ergebnisse, wo ich jetzt sage, ey, also außer die beiden Halbfinals, das ist natürlich schon gut. Aber ich fand es bis jetzt eine ganz solide Leistung, wenn man mal den DTB als Gesamt betrachtet. Es kann auch schlechter sein.
Das stimmt, klar, ja, wenn man seine Ansprüche nach unten, nein, nein, da hast du vollkommen recht, das kann sich sehen lassen, ja, es kann sich sehen lassen, wenn einem du hast es angesprochen, die Zeitverschiebung keinen Strich durch die Rechnung macht, als Zuschauer. Und von
der... Ja gut, bei Justin Engel, das war nicht so schlimm, da habe ich gestern das Match gegen Kipsen im größten Teil halbwegs verfolgt. Ja,
Ja. Nee,
Insofern.
das ist absolut, das ist gut. Das ist gut. Und ja, also gerade hier Engel und Seidel, ich sag das mal so lax lapidar dahin, die verfolgst du mehr als ich und auch konsequent. Und
Ja,
ja,
schon.
und ich bin gespannt, wo uns das hinträgt, auch im nächsten Jahr. Und gleichzeitig, ja, keine Ahnung, vielleicht ist es wirklich so bei mir. Ich verfolge Spielerinnen und Spieler echt nicht, es klingt jetzt blöd, aber echt nicht so aus so einer DTB oder Deutschlandbrille.
Ich ja eigentlich
Ja,
auch
ich weiß,
nicht.
nein, nee, nee, du musst sie nicht für rechtfertigen, ist
Nee,
alles
nee, aber
gut.
das
Ja.
stimmt schon. Ich will dir ja nur zustimmen, weil bei mir ist das schon so, dass das auch so ein bisschen, da muss es auch so ein bisschen Klick machen. Also ich verfolge jetzt auch nicht jeden Spieler oder jede Spielerin, die aus Deutschland kommt oder für Deutschland antritt, auf gar keinen Fall. Aber gerade bei Ella Seidel und Justin Engel, die habe ich aus irgendeinem Grund jetzt auch öfter mal spielen sehen.
Ja.
Und dann ist es halt irgendwann auch schön, wenn man mal sieht, dass diese Arbeit, die die da reinstecken, sich dann auch auszahlt, ne? Dass es dann irgendwann auch so eine Verstetigung kommt. Also gerade bei Ella Seidel hat man einfach gemerkt, dass es jetzt so in den letzten Monaten, glaube ich, bei ihr auch im Kopf so ein bisschen Klick gemacht hat, dass du auch so dieses Selbstbewusstsein kriegst in dein eigenes Spiel und dass du dann natürlich irgendwann damit auch die Ergebnisse einfährst, weil Tennis spielen können die alle. Das ist ja oft nicht das Problem.
Nee, das stimmt. Also, es ist eher bei mir das Problem. Ja.
Und bei mir.
Ja. Aber es macht trotzdem Spaß.
Ja,
Was mich
sonst würden wir
nochmal,
es ja nicht machen.
ja, was mich sozusagen noch einmal zurückbringt zu dem, es macht trotzdem Spaß. Du hast es angesprochen, Alexander Zverev verliert, ja, böse, böse, verliert beim Laver Cup schon wieder gegen
Ja.
Fritzens Taylor. Ja.
Und auch
Also,
gegen Dömino, also.
ja, eben. Und deswegen meine Frage, hat er da ein Problem oder ist es ja, war es ja nur eine Exhibition? Also ich
Ja,
habe da eine Meinung.
ich kann sie mir auch ungefähr vorstellen.
Ja, wie?
Ja, ich sag mal so, ich denke, es ist ein Mittelding. Einerseits ist es eine Exhibition und ich würde es jetzt auch nicht zu hoch hängen. Aber andererseits muss man auch sagen, ein Match ist ein Match ist ein Match, ne?
Ja.
Und man sollte es dann schon irgendwie gewinnen. Was mich ehrlich gesagt mehr irritiert hat, ist nicht die Tatsache, dass Alexander Zverev verloren hat. Ich glaube, das kann dir bei Fritz wissen wir, dass das sein Angstgegner ist, so ein bisschen, und er mit dem nicht klarkommt. Ja, mit Dömino, da fängst du dir vielleicht auch mal ein. Was mich eher irritiert hat, war auch so ein bisschen die Patzigkeit, die er wieder hatte,
Ja,
was ich so
ja,
gesehen
ja,
habe beim
ja,
Laver Cup. Er war sehr angefressen. Das kann natürlich sein, dass es mental für ihn dieses Jahr schwer ist und das möchte ich ihm dann auch nicht wegnehmen und sagen, ach, Zverev ist wieder so doof und aber man merkte schon, dass da glaube ich auch eher im Kopf was schief läuft. Und dann habe ich jetzt gestern war es glaube ich mit halbem Ohr gesehen, aber da tue ich mich bei Zverev, muss ich zugeben, und manchmal bin ich da auch unfair ein bisschen schwer. Da hat er irgendwie gesagt, dass er jetzt seit längerem Rückenschmerzen hat, glaube ich, seit den French Open und das jetzt erst so langsam besser wird. Und ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin da ein bisschen unfair. Aber wenn Zverev sagt, ich hatte irgendwie A, B, C, dann habe ich immer so die Tendenz, das Gefühl einer Ausrede. Und da frage ich mich, ob ich nicht einfach unfair bin oder nicht. Aber ich würde sagen, dass er sich alles in allem, und das, glaube ich, hat der Laver Cup gezeigt, schwer tut.
Ja.
Und
Ja.
insofern kann man das schon heranziehen. Ob ich das jetzt hochhängen würde, weiß ich nicht. Aber es ist halt ein Fakt.
Ich tendierte auch dazu, es nicht zu hoch zu hängen, aber ich habe mir das alles noch mal so so überlegt. Und
hast du drüber nachgedacht?
Ja, habe ich echt drüber nachgedacht. Ja, während du hier Ella Seidel und Justin Engel angeguckt hast, habe ich drüber nachgedacht. Ja.
Und bist darüber krank geworden?
Bin total krank geworden und habe folgende Meinung. Punkt. Jetzt kommt ein Monolog. Nein, Quatsch. sorry, das ist scheiße heute hier mit der Aufnahme, aber egal. Also, wir brauchen gar nicht so arg lang dieses Thema, ist es jetzt eine Exhibition oder nicht, zu diskutieren. Haben wir schon so oft. Und ja, bei, wie heißt es, bei Standards oder sowas ist es eine Exhibition, weil es gibt keine Rankingpunkte. Ja, es ist außerhalb ja, des normalen Systems, wie gespielt wird. Ja, also, du wirst dazu eingeladen. Ja, du kannst dich nicht qualifizieren in dem Sinne, ja, und deswegen rein von der Definition her ist es vielleicht ein Einladungsturnier, eine Exhibition mag so sein. Aber ich glaube, und jetzt bezogen auf Zverev, ist es schon so, da kannst du mir erzählen, was du willst, wenn das Ding spitz auf Knopf steht, gar nicht unbedingt jetzt erstes Einzel, sondern im letzten Einzel und es geht um in Anführungsstrichen alles. Und du spielst da und du spielst in front of hier 10 oder wie viel tausend Zuschauer da waren und vor allen Dingen vor deinen Kollegen. Und die gucken nicht nur am Fernseher zu oder sind irgendwie im Stretching Room oder auf dem Trainingsplatz, sondern die sitzen nebendran. Und die sitzen auch nicht im Publikum, sondern an der Seitenlinie. Also, sag mir, ich interpretiere da jetzt zu viel rein, aber da muss schon ziemlich viel zusammenkommen, dass du in deinem Kopf sagst, das ist mir alles scheißegal und das ist ja nur eine Exhibition und das zählt hier nichts. Das ist nicht von Wert, ja, oder das hat keine sportliche Relevanz, weil mit dem Marcel Meinert, als der Laver Cup erfunden wurde, vor 800 Jahren hier mal drüber gesprochen, was definiert sportlichen Wert oder Relevanz. Es ist vollkommen egal, ob der Laver Cup sportliche Relevanz hat, aber in diesem einen Match, das wage ich jetzt einfach mal zu behaupten, ja, das kann man nirgendwo nachlesen oder so, glaube ich schon, glaube ich, und sagt uns gern eure Meinung, wenn ihr das hört und wenn ihr da andere Meinung seid, schreibt uns gern irgendwie auf den sozialen Medien, wie man das halt so macht. In diesem einen Match, glaube ich, spielt das dann keine Rolle mehr. Da willst du performen, da willst du gewinnen, da bist du Sportler. Ja, da bist du Sportler und möchtest gewinnen und da spielt es keine Rolle, ob du gerade Punkte kriegst oder nicht und dann verlierst du wieder. Und mir geht es jetzt gar nicht so sehr um Alex Zverev und ob er dagegen Fritz verloren hat oder nicht. Ja, also nicht, dass hier ein falschen Hals kommt nach dem Motto, jetzt haut Tobi hier wieder auf den Zverev ein, sondern mir kam nur so der Gedanke nochmal im Nachklapp zum Thema Laver Cup und Alexander Zverev. Ja, deswegen, wie gesagt, letztes Match bei diesem Ding unter den Konstellationen, insbesondere, dass da ein Alcaraz oder wer auch immer an der Seitenlinie sitzt und du vor deinem Kollegen spielst, dann möchtest du doch gut aussehen.
Ja, und die Sache ist halt die, ich habe es halt irgendwann dann von der anderen Seite betrachtet, dass ich mir denke, gerade wenn es nur eine Exhibition wäre, dann würdest du die Niederlage oder deine Leistung ja gar nicht so hoch hängen. Und ich finde, Zverevs Reaktion hat einfach gezeigt, dass es ihm zumindest wichtig war. Ne?
Genau.
Wie das die anderen sehen, weiß ich nicht. Insofern kommt es wahrscheinlich letzten Endes auch auf seine Bewertung des Ganzen an, wie er das sieht. Ich meine, vielleicht hat er was draus gelernt. Es ist ja auch eine Chance gewesen, dieser Laver Cup. Und das ist das Einzige, was ich daran dann wirklich gut finde, glaube ich, dass die Top-Athleten einer Einzelsportart oder einer dominant Einzelsportart. Es gibt ja auch noch Doppel, aber sind wir mal ehrlich, Tennis ist tendenziell eine Einzelsportart, dass die mal eine Chance haben, ein Team zu bilden, das jetzt auch mal über dein Nationalteam hinausgeht, ne? Wo du dann vielleicht auch mal mit Leuten, mit denen du nicht die gleiche Nation teilst, sonst aber ganz gut auskommst, dass du mit denen mal so eine Gruppe bilden kannst. Das ist vielleicht auch eine Chance, ne, sich mal auszutauschen und irgendwie ein bisschen entspannter zu sein, weil ich habe schon das Gefühl, dass die beiden Teams dann schon auch in der Form kompetitiv sind und sich gegenseitig pushen. Ich weiß es nicht, aber letzten Endes kommt es ja auf seine Bewertung des Ganzen an. Und ich glaube, man hat an dem ganzen Laver Cup schon gesehen, dass er da nach wie vor an irgendwas knabbert.
Ja.
Und ja, wahrscheinlich will er jetzt auch irgendwie das Jahr wahrscheinlich auf irgendwie einer besseren Note beenden, kann ich mir auch vorstellen. Er ist jetzt wieder sehr weit abgedriftet, aber insofern wird für ihn der Laver Cup wahrscheinlich nicht einfach nur eine Exhibition gewesen sein, egal wie wir das jetzt bewerten.
Ja, das denke ich eben auch. Also, wenn du da auf dem Rückweg von Asien in Saudi-Arabien ein paar Millionen noch mitnimmst bei diesem Six Kings Slam Cup, wobei sich das ja auch verbietet wiederum, weil wirkliche Grand Slams haben ja sowieso nur zwei gewonnen, die da antreten, so ungefähr. Ja, wobei, wenn Medvedev dabei ist, keine Ahnung, noch jemand. Anyway, Team ist nicht mit dabei. Nee, da gebe ich dir schon recht. Kann das wahrscheinlich jeder für sich selber irgendwie einordnen und die Spieler erst recht. Für mich hat es es aber eben in dieser Draufschau und das, wie gesagt, losgelöst vom Namen Alexander Zverev nochmal irgendwie unterstrichen, dass das schon der Laver Cup schon inzwischen so ein Treffen der Großen, sicherlich auf Einladung ist, überhaupt keine Frage, ja, aber was sich schon jetzt etabliert hat, und das muss man dem guten Roger Federer zugestehen, dass er da was geschaffen hat, was ja die Chance auf Geschichte, wäre zu groß gegriffen, aber auf Langlebigkeit vielleicht irgendwo hat. Das wird man schauen müssen. Ich finde es, vielleicht jetzt sind wir da drauf gekommen, aber vielleicht noch abschließend, ich finde es nach wie vor ein großartiges Feld oder ein großartiges, ja, Biotop, um auszuprobieren, was funktioniert im Tennis, also auch was wird von Zuschauern angenommen. Ich hoffe nicht, ich bin ja so ein konservativer Sack hier, was so Zählweisen sowas angeht, dass sie da drin rumfummeln und so und das eben nicht als Labor nehmen. Aber gerade was so, sagen wir mal, die Rundum-Vermarktung und Bilder und wie inszeniere ich sowas angeht und so, haben die schon einen Standard gesetzt, der ist sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich jedes Jahr diese Bilder im Smoking brauche, das nudelt sich so ein bisschen ab irgendwie, finde ich. Aber das kriege ich ja auch nur so mit, weil wir es so intensiv verfolgen. Der, sag ich mal, in Anführungsstrichen, das meine ich gar nicht despektierlich, Standard-Zuschauer wird ja gar nicht so zugemüllt mit diesen Smoking-Bildern und Teambuilding-Bildern, wie wir das erfahren über Social Media, sondern wenn wie gesagt, der durchschnittliche Zuschauer, und damit meine ich einfach nur den breiten Schnitt über die Bevölkerung, eben einschaltet und sieht dann da Laver Cup und die Leute performen, dann ist es gut fürs Tennis und ich glaube, das bleibt als Statement nach wie vor, dass das Ding Zuschauer zieht, nicht nur an den Fernseher, sondern auch eben in die Hallen. Ob es finanzierbar ist, so ein Ticket, steht nochmal auf dem anderen Blatt, ja. Aber es ist gut für Tennis und es ist gut, dass Roger Federer und seine Agentur da etwas geschaffen haben, die, sagen wir mal, ein Event geschaffen haben, wo sie die Ikonen des Tennis immer wieder dahinter versammelt bekommen. Also auch passiv im Sinne von nicht mehr aktive Spieler. Ja. Jetzt der Wechsel der Kapitäne hier zu Yannick Noah, Andre Agassi. Also generations- und damit altersübergreifend, das hat er schon gut gemacht, der Roger, das muss man ihm lassen.
Ja, ich glaube auch, dass das, was du gesagt hast, wenn man das nicht überkonsumiert, so wie wir das tun, weil wir natürlich in dieser Tennisbubble drin sind, dann wird es dir wahrscheinlich auch nicht so leid.
Ja.
Also bei mir ist halt irgendwann immer so dieses Limit erreicht, dass ich dann denke, ey, klar, Roger Federer ist Roger Federer, aber brauche ich jetzt noch den 14. Post, der ihn da jetzt irgendwie auf
total.
den Olymp der Olympe stellt oder so,
Ja.
oder brauche ich jetzt noch dieses und jenes? Gut, aber letzten Endes ist dann dein eigenes, wahrscheinlich dein eigenes Konsummanagement dann, muss dann da irgendwie herhalten. Und klar, das ist aber auch nicht nur im Tennis so. Da wird dann gerade für Social Media dann irgendwelche Posts aufgepackt oder irgendwelche Stories erzählt, die dann für mich immer so ein bisschen gewollt wirken. Ich meine, klar, da stehen auch mal witzige Situationen. Zum Beispiel Joao Fonseca wurde 2006 geboren. In dem Jahr hat Andre Agassi, sein Teamkapitän, aufgehört.
Ja,
Oder
genau.
irgendwie sowas.
Ja,
Das ist
und
dann immer so
Rafa und
eine.
Roger haben sich die Schädeldecke in Miami eingeschlagen, so
Genau, das ist dann
ungefähr.
immer irgendwie so ein bisschen. Das ist dann noch anekdotisch irgendwie, aber das kann dann auch schnell kippen. Aber das ist ja auch in anderen Tennisbereichen
Aber
so,
ich
dass
glaube,
dann
ich.
der dieses Überposting und
Ja.
dieses Verzweifelte, jetzt irgendwie noch einen Aspekt zu finden, das ist mir dann manchmal zu viel. Aber wie gesagt, das ist dann eine Frage von Selbstmanagement und da muss man vielleicht auch einfach gucken, wie man das halt handhabt. Aber ich denke, alles in allem hat Federer da schon was Gutes geschaffen, was ja in der Form auch ein bisschen jetzt schon Davis Cup und Billie Jean King Cup auch überstrahlt.
Ja, total.
Ne?
Also ich bin da vollkommen bei dir und wie gesagt, ich glaube, es färbt bei uns beiden so ab, so nach dem Motto, boah, ey, kann ich nicht mehr sehen und so, weil wir so viel davon konsumieren, also auch an Schlagzeilen und an Posts oder sowas. Deswegen gucken wir da mit einer anderen Brille drauf, wenn man das wie gesagt, Allgemeinheit sieht, dann ist das fantastisch. Ja, und das darf man auch nicht, glaube ich, auch wiederum nicht vergessen. Also ich persönlich finde das dann zum Beispiel sehr gestelzt und künstlich ist es wahrscheinlich gar nicht, wenn dann Roger Federer da kommt und Joao Fonseca begrüßt und finally, ja, so, und das ist, ja, so nach dem Motto, ja, was denn endlich, ja, also er sagt ja, endlich schaffe ich es, dich mal hier persönlich zu begrüßen oder sowas, für mich kommt das total gelackmeiert drüber, ist aber
Weiß das
total,
wahrscheinlich auch wahr.
wahrscheinlich oder egal, ja, auf der anderen Seite, musst du sagen, ey, du hast es gerade gesagt, der wurde geboren, ja, da hat hier Federer zu seinem absoluten Höhenflug angesetzt. Und ich weiß nicht wiederum, wie sich das für einen Fonseca anfühlt, wenn da die Ikone Roger Federer kommt und sagt, hey Junge, endlich lerne ich dich mal kennen. Ja. Also ich glaube, das darf man und sollte man nicht unterschätzen, wie
Und
es
eins
einem
muss
als
man.
Spieler geht, ja, wenn da so ein Idol kommt und guckt dir plötzlich zu beim Tennis, ja.
Ja, und eins muss man Roger Federer lassen. Also, oder zumindest mir. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mit Roger Federer lange ein bisschen schwer getan. Ich war halt auch immer ein Nadal-Fan und da ist jetzt nicht Roger Federer jetzt nicht so, dass ich sage, irgendwie mein natürlicher Feind oder so. Aber es ist halt auch dieses ganze Polierte, womit ich nicht so anfangen kann, weil ich es aber auch selber nicht bin. Das ist dann vielleicht auch am Ende so ein bisschen Geschmackssache. Aber ich habe Roger Federer mal in Halle gesehen, als ich da als Tennisjournalistin war. Und ihn mal live zu sehen und auch in so einem, ich sag mal, in so einer dichteren Begegnung, ne, dass du ihn nicht nur irgendwo langlaufen siehst, sondern auch mal in einem Interviewraum und wirklich mal in echt vor dir hast, hat meine Einstellung zu ihm schon verändert. Roger Federer ist unglaublich präsent. Er gibt dir wirklich das Gefühl, und ich glaube, das tut er auch, dass er dich wahrnimmt und dich auch wiedererkennt. Das ist auch das, was mir viele gespiegelt haben, die mal Interviews mit ihm gemacht haben, dass er sich auch echt 2 Jahre später daran noch an Sachen erinnert. Und das hat mich schon beeindruckt und auch irgendwie meine Einstellung zu ihm wirklich positiv verändert, dass ich diese Ernsthaftigkeit, diese Wahrhaftigkeit und diese, dieses im Moment, ich kann das nicht gut beschreiben, aber das war schon ein sehr interessantes Gefühl. Ich habe ja auch Rafael Nadal 2015 in Hamburg, da war ich Volunteer, da war er ja da, habe ich auch gesehen. Und der hat auch eine enorme Präsenz, eine enorme Aura, aber auf eine andere Art und Weise.
Ja.
Und das finde ich schon faszinierend. Und ich glaube, das macht wahrscheinlich unterm Strich dann irgendwann auch mal den Unterschied aus, dass wenn du die live und in Farbe vor dir hast und mit denen auch mal auf einem Level interagierst, was nicht nur ist, du stehst hinter einem Zaun und schreist, ich will ein Foto, ich will ein Foto, was völlig in Ordnung ist als Fan,
Ja.
dann kann sich wahrscheinlich auch der Eindruck verschieben und dann werden vielleicht so Dinge wie, oh mein Gott, ich treffe jetzt Roger Federer oder oh mein Gott, ich sehe jetzt Novak Djokovic in einem zwischenmenschlichen, in einer zwischenmenschlichen Situation,
Ja.
macht es wahrscheinlich anders.
Ja, total, total interessant und richtig, finde ich, wie du das beschreibst. Sicherlich ein Adjektiv, was noch dazu gehört, ist professionell. Ja.
Ja, klar.
Damit könnte einhergehen, ja, das ist aber alles sehr, sehr glatt oder sowas. Hey, aber auf der anderen Seite, es ist eben professionell. Ja, also nach dem Motto, hey, ich krieg hier final richtig viel Geld dafür, dass ich das tue. Also habe ich auch den Anspruch an mich selber und ihr könnt es auch von mir erwarten, dass ich hier professionell auftrete, ja, dass ich präsent bin, dass ich für Interviews zur Verfügung stehe, dass das, was ich sage, eine gewisse Substanz hat und und. Und letzten Endes, und dafür steht er dann doch irgendwie mit seinem Namen, ja, dass diese Veranstaltung nicht nur reibungslos, sondern so abläuft, dass die Leute sagen, hey, ich habe eine gute Zeit mit Tennis gehabt. Ja, und ich
Witzig.
glaube, das ist
Das habe ich nämlich auch gerade gedacht.
ja.
Genau als du ansetztest, habe ich gedacht, er will ja seinen Namen auch nicht verbrennen an dem Ding.
Ja,
Ne?
also
Also das muss ja gut
da
lauten,
steht jetzt
weil.
nicht Laver Cup bei Roger Federer, es das heißt auch nicht
Nein,
Federer
aber
Cup,
jeder
ja.
verbindet das
Ja.
mit ihm. Und ich glaube, wenn
Ja.
der Laver Cup mal einen Skandal hätte oder scheiße laufen würde, dann färbt das schon auf dich ab in
Ja.
der Form. Ich
Ja.
meine, guck dir mal an die Geschichte mit Rafael Nadal, dass er da so viel auch in Saudi-Arabien da promotet. Das hat dem einen oder anderen schon nicht gefallen. Ne? Also du musst dir schon überlegen, was du tust. Kann man jetzt gut finden oder schlecht. Ne? Ich will das auch gar nicht
Hey, Rafa ist der
irgendwie.
Beste.
Will das jetzt auch gar nicht irgendwie in die Diskussion darüber einsteigen. Dafür müsste man sich damit wirklich mal auseinandersetzen. Also so richtig intensiv. Aber man muss natürlich immer auch bedenken, dass die Menschen wie ein Roger Federer und das kann jetzt auch ein Filmstar sein oder ein Musiker oder eine Band oder wer auch immer, wenn du irgendwann tief in den Game drin bist, hast du halt einen Namen und dann musst du an bestimmte Dinge auch anders rangehen, einfach weil du den hast. Du hast die Wahl dann nicht mehr.
Ja.
Ne? Unser einer macht einen Fehler, das kriegt vielleicht die unmittelbare Umgebung mit und das war's. Ist immer noch peinlich, aber nicht auf demselben Level.
Naja, gefühlt schon. Gefühlt schon, hör mal. Also,
Na, okay, da ist
wenn
mein
ich
Gefühl ein
hier,
bisschen anders, aber okay.
also wenn ich hier bei uns im Club das alljährliche Mix-Turnier organisiere und das läuft nicht, dann kriege ich das schon zu spüren. Ja?
Ja, natürlich, aber
Ja.
es steht am nächsten Tag nicht in der Zeitung.
Nö, aber das Gefühl ist trotzdem scheiße. Ja.
Das stimmt. Das
Ja.
meine ich ja,
Das
aber
muss
ich
gar
meine,
nicht in der
unser einer.
Zeitung stehen, ne?
Natürlich, aber unser, daran siehst du es ja, unser einer will ja auch nicht, dass es scheiße läuft,
Genau.
weil wir jemanden haben, der dann sagen könnte, hör mal, das war jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig, ne?
Siehst du mal? Genau. Und weil wir diesen professionellen Anspruch haben, auch an unseren kleinen
Podcast.
Tennis-Familien-Podcast hier, bin ich dir total dankbar, dass du mich heute Morgen aus dem Bett geklingelt hast. Ja? Also,
Stimmt.
also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes geklingelt, nämlich mein Handy klingelte und ich dachte, was ist denn hier los? Es ist doch Wochenende. Ja, und dann war die
Mal,
gut.
du hast die Uhrzeit veranschlagt, ne? Das möchte
Ja,
ich hier
ist
mal betonen. Das ist nicht auf meinen Mist gewachsen.
mein Fehler. Ich blame gar niemanden. Ich bin selber für mein eigenes Tun und Nichthandeln verantwortlich. Und insofern dann wiederum auch verantwortlich, mich bei dir ganz herzlich zu bedanken, weil ihr da draußen, würdet diesen Podcast gar nicht hören, wenn Henrik mich heute Morgen nicht,
wenn ich nicht heute Morgen sanft, zum Hörer gegriffen
sanft,
hätte.
Geweckt hätte und gesagt hätte, du, wir wollten eigentlich einen Podcast aufnehmen. Also jetzt haben wir das dann doch geschafft. Ich bin sehr froh. Meine Stimme ist im Arsch, meine Nase zu.
Ja, ja, gehst jetzt wieder ins Bett. Hör mal.
Ja, nee, ich habe volles Programm wieder. Ich bin aber auch so dumm am Wochenende.
Wollte ich gerade sagen, das ist aber ein selbstgewähltes Schicksal.
Ja.
Also da hält sich jetzt mein Mitleid in Grenzen.
Ah, ich beschwere mich auch gar nicht, sondern, genau, wünsche euch viel Spaß mit den ganzen asiatischen Turnieren, mit der Zeitverschiebung, mit uns hoffentlich. Schreibt uns noch mal, wenn es euch gefällt oder auch wenn es euch nicht gefällt.
Ja, oder wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, hört mal, das habt ihr jetzt zum 7. Mal vergessen.
Ja, bin ich mir sicher, dass wir dauernd was vergessen. Wir haben heute zum Beispiel gar nicht über Jannik Sinner gesprochen oder auch nicht über Steffi Graf oder Gabriela
Sabatini.
Oder
über den bescheuerten Post, von dem ich nicht mehr weiß, wer ihn gepostet hat, über die Turnieranzahl. Haben wir auch vergessen.
Turnieranzahl?
Ich hatte dir doch erzählt, dass ich irgendwo einen Social-Media-Post gesehen hatte, ja, wo jemand sagte, dass Alexander Bublik und Carlos Alcaraz die einzigen zwei Spieler sind, die dieses Jahr vier Titel oder mehr haben.
Geil.
Und Bublik hat halt vier und Carlos Alcaraz sieben. Und ich saß da so und dachte, okay, da hat jetzt jemand ganz verzweifelt versucht, irgendeine Statistik zu finden.
Geiler
um dann
Post
ja, zu raushauen. Ich weiß nicht mehr, ob es Tennis Channel war. ATP und Tennis TV waren es wohl nicht. Da habe ich eben nachgeguckt oder sie haben ihn wieder gelöscht. Ja. Ich habe ihn irgendwo gesehen und gedacht, okay, die Social Media Beauftragten von Tennis Content auf der ganzen Welt, denen geht es genauso wie mir. Ich habe keine Ahnung, worüber ich diese Woche reden soll.
Ja, aber manchmal fällt es einem so vor die Füße, so wie, keine Ahnung, wie ich diese Woche sah, dass Elton John einfach einen sehr lustigen Schal trug, als er sich mit Jack Draper unterhalten hat. Der sah aus wirklich wie ein Tennisnetz, was er sich um den Hals geschlungen hat, in Knallrot.
Stimmt,
ja,
so ein Knallrot,
ja,
richtig.
Ja, aber es war nicht wirklich ein Schal, also waren mehr Löcher als Stoff in dem Schal drin.
Ja, und also, eigentlich müssten wir ja fairerweise nochmal erwähnen, dass Niki Pilic gestorben ist.
Das stimmt, da könnte man eine eigene Sendung zu machen.
Der ja auch Davis Cup Kapitän in Deutschland
war. War, ja.
Und insofern,
also damals, als du noch nicht geboren warst, so ungefähr. Ja.
Der ist in dem Jahr, wo ich geboren wurde, hat er die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, 1987. Also insofern, bisschen Unterschied ist zwischen uns. Aber ich finde, das muss man der Ehre halber nochmal erwähnen, weil das auch viel Echo in der Tenniswelt ausgelöst
hat. Ach, total.
Weil glaube ich, man sich manchmal nicht bewusst macht, mit wie vielen Leuten Niki Pilic zu tun hatte. Auf irgendeine Art oder die eine oder andere Art. Insofern sei das hier vielleicht, auch wenn das jetzt so nebenher klingt, vielleicht sollten wir dazu wirklich nächste Woche nochmal oder später nochmal intensiver drüber reden. Es sei aber mal erwähnt.
Total, ein ganz großer des Tennis und dann, und so schließt sich der Kreis eben, damals vielleicht für mich noch mehr aus deutscher Sicht, ein ganz großer des Tennis, denn ich meine, wie wir zu Hause vom Fernseher, damals nicht Stream, ja, sondern vom Fernseher lagen und die an den Nägeln gekaut haben und gehofft haben, dass Deutschland erstmalig überhaupt diesen Davis Cup gewinnt. Das war mit seinem Verdienst, ja, spielen mussten andere, aber er hat sicherlich in einer, was heißt einzigartigen, aber in einer sehr, sehr guten Weise es geschafft, um Boris Becker herum dieses Gesamtteam zum Davis Cup zu führen. Ganz großartig und ohne jetzt das Fass nochmal aufzumachen, ja, aber du sprachst es vorhin an, der Laver Cup hat eben als verlässliches Element inzwischen das kehrt immer wieder zum gleichen Zeitpunkt. Und der Davis Cup diffundiert, schönes Wort, in den letzten Jahren so ein bisschen aufgrund diverser Regeländerungen und so. Es bleibt zu hoffen, dass er da wieder in alte Spur zurückfindet, denn Niki Pilic war einer der wesentlichen und eine der prägendsten Figuren, insbesondere im Davis Cup.
Ja. Das ist auch das, was ich am meisten mit ihm verbinde. Ja.
Total. Hat Nationen zum Davis Cup-Sieg geführt. Und natürlich, er war, wenn man so sagt, nach der Entdeckerin oder der frühesten Förderin von Novak Djokovic, war es Niki Pilic, der ihn hier in Deutschland unter seine Fittiche nahm. Ich glaube, im zarten Alter, ich glaube, Djokovic muss so um die 14, 15 gewesen sein, als er nach Deutschland kam und dann eben bei ihm trainiert und von ihm trainiert wurde. Insofern, ja, as time goes by, er war jetzt auch im hohen Alter und genau, ist gestorben und ja, das habe ich diese Woche auch gedacht. Man verbindet oder ich persönlich verbinde halt mit denen, die jetzt so sterben, da merkst du halt selber auch in Anführungsstrichen, dass du älter wirst und so, weil du halt ganze Karrieren verfolgt hast von Sportlern. Und das macht einen dann einen kurzen Moment traurig und im gleichen Moment ist es auch immer wieder ein willkommener Anlass, an all die schönen Momente zu denken. Ja? Und das war bei Niki Pilic definitiv der Fall.
Ja.
So ist es. Hier rauscht gerade am Hamburger Himmel ein ganz dickes Flugzeug vorbei. Vielleicht hört man es im Hintergrund.
Ich höre es. Ja. Manche Sachen, meine Katzen haben hier die ganze Zeit im Hintergrund durch die Bude geprügelt. Die also wenn ihr das hört, tut es mir leid.
Die Tenniskatzen, das Tennisflugzeug machen sich jetzt auf ins Wochenende.
Und wir auch.
Wir auch. Ganz lieben Dank, Henrike, hat wieder Spaß gemacht.
Ja. Mit dir auch, jo. Insofern. Jo. Habt ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und wir hören uns einfach dann demnächst wieder.
Adios, wie Rafa sagt. Macht's gut. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.